Guten Morgen miteinander. Den meisten habe ich schon die Hände geschüttelt. Viele sind krank. Und ich habe mir ziemlich überlegt, was ich machen möchte, weil ich jetzt längere Zeit eine Pause hatte. Und die vielen Ereignisse, der letzten Wochen in und um Israel haben mich sehr beschäftigt, aber auch die Ukraine, die Geschichte, überhaupt die Entwicklung auf unserer Erde. Und ich denke, das wäre schon Inhalt genug für eine ganze Predigtreihe bis nächstes Jahr. Aber wenn wir an Matthäus 24,6 denken, wo es heißt, ihr werdet aber von Kriegen und von Kriegsgerüchten hören, zeigt uns das auf, dass es nicht nur die Stürme in unserem persönlichen Leben gibt, sondern es gibt auch Stürme, welche uns alle miteinander betreffen. Und in solch wirren und stürmischen Zeiten ist es wichtig, dass man richtig verwurzelt ist. Wie ein Baum, welcher tief verwurzelt ist und trotz imposanter Größe in Stürmen widerstehen kann. Mit der heutigen Predigt möchte ich dieses Verwurzeltsein näher betrachten. Und sie soll dazu dienen, uns dienen, in so stürmischen Zeiten tiefer nachzudenken über diese geschenkte Gnade und wie wir mit diesem Geschenk leben und es auch teilen, damit es uns nicht fortbläst, nicht wegtreibt, sondern dass wir tief verwurzelt bleiben in der Wahrheit. Ich werde dazu jetzt diejenigen, die eine Bibel dabei haben, möchte ich herzlich einladen. Wir werden eine Textlesung machen aus der dritten Kapitel der Apostelgeschichte, und zwar die Verse 1 bis 12. Petrus aber und Johannes gingen hinauf in den Tempel um die neunte Stunde zur Gebetszeit. Und es wurde ein Mann herbeigetragen, lahm von Mutterleibe, den setzte man täglich vor die Tor des Tempels, die da heißt die Schöne, damit er um Almosen bettelte bei denen, die in den Tempel gingen. Als er nun Petrus und Johannes sah, wie sie in den Tempel hineingehen wollten, bat er um Almosen. Petrus aber blickte ihn an mit Johannes und sprach: Sieh uns an. Und er sah sie an und wartete darauf, dass er etwas von ihnen empfinge. Petrus aber sprach: Silber und Gold habe ich nicht. Was ich aber habe, das gebe ich dir. Im Namen Jesu Christi von Nazareth, steh auf und geh umher. Und er griff ihn bei der rechten Hand und richtete ihn auf. Sogleich wurden seine Füße und Knöchel fest. Er sprang auf, konnte gehen und stehen und ging mit ihnen in den Tempel, lief und sprang umher und lobte Gott. Und es sah ihn alles Volk umhergehen und Gott loben. Sie erkannten ihn auch, dass er es war, der vor der schönen Tür des Tempels gesessen und um Almosen gebettelt hatte. Und Verwunderung und Entsetzen erfüllte sie über das, was ihm widerfahren war. Als er sich aber zu Petrus und Johannes hielt, lief alles Volk zu ihnen in die Halle, die da heißt Salamos, und sie wunderten sich sehr. Als Petrus das sah, sprach er zu dem Volk: Ihr Männer von Israel, was wundert ihr euch darüber oder was seht ihr auf uns, als hätten wir durch eigene Kraft oder Frömmigkeit bewirkt, dass dieser gehen kann, der Gott Abrahams und Isaaks und Jakobs, der Gott unserer Väter, hat seinen Knecht Jesus verherrlicht, den ihr überantwortet und verleugnet habt. Bis hierhin der Text aus der Schrift. Hier in der Apostelgeschichte befinden wir uns immer noch in den Flitterwochen der ersten Christengemeinde. Das war spannend und aufregend. Denn Flitterwochen sind in der Regel spannend, ha? So auch hier. Tausende Menschen kamen zum Glauben, die Gläubigen waren einmütig beisammen, jeder gab, was er hatte. Sie fanden Gunst bei Menschen und über allem hängt so ein Hauch Paradies von Einheit und göttlicher Liebe. Und hier in unserer Perikope von heute wird ein Mann total und übernatürlich geheilt. Man muss aber bei der ganzen Sache allerdings festhalten, dass bereits bei Kapitel 4 sich dieser fast schon himmlische Zustand der ersten Christengemeinde wendet. In Kapitel 4 haben wir die erste Bedrohung, die Apostel werden bedroht, erste Verfolgung. In Kapitel 5 werden die Apostel geschlagen, wir haben die ersten innergemeindlichen Probleme, Ananias und Sapphira lügen und fallen beide tot um. Das ist übrigens ein negatives Wunder, denn wir lesen ja vorher in den Kapiteln von Toten, die auferstehen. Hier lesen wir von Lebendigen, die tot werden, aber beides ist wunderartig. In Kapitel 6 gibt es Streit zwischen Juden und Griechen. In Kapitel 7 wird Stephanus zu Tode gesteinigt und in Kapitel 8 wird die ganze Christengemeinde zerstreut. Warum erwähne ich das hier? Ich erwähne das hier, weil man oft sich so an die verherrlichten Anfänge der ersten Christengemeinde denkt. Und ich möchte bewusst machen, dass jeder, der sich diese apostolische Gemeinde zurückwünscht, sich auch bewusst sein muss, dass es nicht nur die ersten drei Kapitel gibt, sondern er muss das ganze Paket annehmen. In unserem heutigen Text aber sind wir, wie gesagt, in den Flitterwochen und Petrus und Johannes gehen um 3 Uhr nachmittags in den Tempel und da sitzt einer, gelähmt und bettelt. Sie kannten ihn, er saß schon lange da und er wurde aufmerksam auf Petrus und Johannes und er hoffte sich ein bisschen Geld. Und dann sagt Petrus zu ihm, Silber und Gold habe ich nicht, ich habe kein Geld. Aber was ich habe, das gebe ich dir. Im Namen Jesus Christi, steh auf und geh umher. Und ich möchte jetzt über 2 Punkte aus dem Leben von Petrus nachdenken. Es ist erstens seine geistliche Tiefe. Petrus wusste, dass er etwas zu geben hatte. Das, was ich habe, das gebe ich dir. Es gibt ja auch im Volksmund so ein Sprichwort, du kannst nicht geben, was du nicht hast. Das trifft auch auf geistlicher Ebene zu. Du kannst anderen nur so viel geben, wie du erhalten hast. Mit anderen Worten, dein geistlicher Einfluss auf andere Menschen wird kaum größer sein als deine geistliche Tiefe. Diese Überlegung hat mich wochenlang umgetrieben, als es um den Entscheid des Ältestenamtes ging. Denn wenn meine Aufgabe größer ist als meine geistliche Tiefe, endet es meistens in Niedergeschlagenheit oder Frust, unter Umständen sogar in einem Zusammenbruch. Und das gilt nicht nur für mich. Man ist dann versucht, es aus dem Fleisch heraus zu tun, und das endet meistens im geistlichen Burnout. Das beste Beispiel dafür ist Petrus selbst. Diejenigen, die Bibel daheim haben, wir werden jetzt ein bisschen blättern. Matthäus 16,16, da fragt Jesus einmal seine Jünger, was denn die Menschen so sagen, wer er sei. Sie sagen allerhand. Und dann fragt er, und was sagt ihr, wer ich bin? Und da antwortet Petrus im Vers 16, du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und Jesus antwortete und sprach, glückselig bist du, Simon, denn Fleisch und Blut haben dir das nicht geoffenbart, sondern der Vater im Himmel. Jesus sagt, Petrus, das wurde dir offenbart. Gewaltig. Ein paar Verse später erklärt ihn Jesus, dass er gekreuzigt und verherrlicht werden wird, dass er sterben wird, dass er getötet wird. Und dann sagt Petrus, das ist ein paar Minuten später, dass wir uns richtig verstehen, das soll mit dir nicht geschehen. Und er fing an, das ist Vers 22, Jesus zu tadeln, je nach Übersetzung heißt es wehren da. Er fing Jesus zu tadeln an, indem er sagte, Herr, das darf keinesfalls geschehen. Und Jesus wandte sich um zu Petrus und sprach, geh weg von mir, Satan. Du bist mir ein Ärgernis. Interessant. Und wisst ihr, was hier passiert ist? Die Theologie des Petrus war größer als seine geistliche Tiefe. Das ist auch heute möglich. Du kannst großes Bibelwissen haben, du kannst große Bibeltreue haben, aber diese können größer sein als deine geistliche Tiefe. Großes Bibelwissen ist noch keine Garantie für eine tiefe Christusbeziehung. Im nächsten Kapitel haben wir die Geschichte, wo Jesus mit Elia und Mose am Berg der Verklärung ein Mitarbeitertreffen haben. Es sind auch drei Jünger dabei, unter anderem natürlich Petrus. Und Petrus war wieder einmal etwas überwältigt und er will bauen. Passt wie bei uns, im Wohnbauteam. Er will bauen. Er flippt. Wow, jetzt müssen wir etwas machen. In Vers 4 sagt er zu Jesus: Herr, es ist gut, dass wir hier sind. Wenn du willst, so lass uns hier drei Hütten bauen: dir eine und Mose und Elia eine. Und er hätte wahrscheinlich noch nicht aufgehört zu reden, aber dann spricht Gott, der Vater, persönlich: Dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Auf ihn sollt ihr hören. In anderen Worten, Petrus, halt einmal deine Klappe und hör auf Jesus. Dieses Erlebnis, Elia und Mose mit Jesus auf dem Berg zu sehen, ist etwas Gewaltiges. Das ist ein großartiges geistliches Erlebnis. Aber das geistliche Erlebnis war größer als seine geistliche Tiefe. Das kann auch heute geschehen. Manche Christen haben geistliche Erlebnisse, auf die sie sich immer beziehen, aber sie sind größer als ihre geistliche Tiefe. Dann haben wir die allgemein bekannte Geschichte aus Matthäus 26, die Verse 33 bis 35, wo Jesus seinen Jüngern versucht beizubringen, dass sie ihn alle verraten oder zumindest verlassen werden. Und da sagt Petrus zu Jesus: Ich werde mich niemals an dir ärgern. Und Jesus sagt zu ihm: Du wirst mir sogar dreimal verleugnen. Und Petrus spricht zu ihm im Vers 35: Und wenn ich auch mit dir sterben müsste, werde ich dich nicht verleugnen. Wir wissen die Geschichte. Er hat ihn verleugnet und er weinte bitterlich. Wisst ihr, was uns das aufzeigt? Seine Hingabe war größer als seine geistliche Tiefe. Und was lernen wir daraus? Wenn unser theologisches Wissen oder unsere persönlichen Erlebnisse oder unsere gut gemeinte Hingabe größer sind als unsere geistliche Tiefe, werden wir versagen. Ich habe kürzlich ein Zitat gelesen, das mir hier zu passen scheint. Die Evangelikalen haben großes Bibelwissen, aber wenig Verständnis. Sie essen mehr vom Baum der Erkenntnis als vom Baum des Lebens. Denn wisst ihr, unsere geistliche Tiefe bestimmt, wie wir leben. In unserer Familie, an unserem Arbeitsplatz, in der Gemeinde. Und es bestimmt auch den Umgang mit unseren Geschwistern und mit unseren Mitmenschen. Und genau hier müssen wir uns immer und immer wieder prüfen. Ich muss das jeden Tag, ich muss mir das immer wieder ins Gewissen rufen. Es ist ein Kompass. Der Kompass, die Nadel, die schaut immer nach Norden. Manchmal gibt es ein bisschen eine Störung, aber dann auf einmal korrigiert sie sich wieder. N ist Jesus, der Norden ist Jesus. Wir müssen uns immer wieder ausrichten. Und ich habe jetzt so jährlich einen Bibelvers, der mich verfolgt. Ich sage, das ist zurzeit mein Lieblingsvers und der ist aus dem 2. Korinther 13, 5. Meine Hauskreisleute kennen ihn. Da heißt es: Prüft euch selbst, ob ihr im Glauben seid. Stellt euch selbst auf die Probe. Oder erkennt ihr nicht, dass Jesus Christus in euch ist? Es sei denn, ihr seid durchgefallen. Das ist die Prüfung. Die geistliche Tiefe ist, wie sehr wir verbunden und abhängig sind von Jesus Christus. Und Petrus wusste das. Ich komme zum zweiten Punkt. Seine geistliche Quelle. Das, was ich habe, das gebe ich dir. Wenn wir gut gemeint aus dem Fleisch handeln, so wie Petrus das immer gemacht hat, dann bringt uns das letztendlich zur Verzweiflung und das ist das Beste, was uns passieren kann. Dann werden wir zu Bettlern. Denn ein Christ hat nicht grundsätzlich irgendeinen super besonderen Auftrag, so wie ein James Bond. Ein Christ ist grundsätzlich dazu berufen, das Eigentum Jesus Christus zu sein, ein Diener der nie über seinem Meister steht. Und so kommt es mir manchmal vor, dass wir trotz unserer Schwächen, unserem Jammern, genau am richtigen Ort sind, nämlich am Ende unseres menschlichen Lateins. An dem Platz, wo Gott uns haben und uns lehren möchte. Ich durfte, Querstrich musste, in meinem Leben feststellen, dass genau diese tiefen Täler erst den Boden vorbereiteten. Dass ich Ohrfeigen brauchte, bis ich merkte, wie sehr ich Jesus brauche. Nämlich als Bettler auf den Knien. Luther hat das einmal ganz schön umschrieben. Ich fühle mich aufgehängt an einem seidenen Faden über einem tiefen Abgrund. Aber der Faden hält. Denn seht ihr, solange wir selbst Christ sein können, solange kann Jesus im Himmel bleiben. Wir brauchen ihn nicht. Wir brauchen ihn ja nur dann, wenn wir es für nötig halten. Wenn wir aber nicht mehr können, so wie der Petrus, er, der todesmutige Fels, der letztendlich bitterlich weinte, erst dann erkennen wir, ich brauche etwas, das ich nicht habe. Und Petrus sagte zu diesem Bettler, das, was ich habe, das gebe ich dir. Petrus wusste, was er hatte. Und er wusste auch, dass das, was er hat, kann auch diesen gelähmten Bettler total verändern. Was hatte Petrus? Was konnte er ihm weitergeben? Dazu zwei Punkte. Er kannte seine totale Abhängigkeit zu Jesus. In den 3 Jahren seiner Christennachfolge war Petrus auf sich selbst gestellt. Er war der Jünger und er hat in diesen 3 Jahren erkannt, dass er nichts kann. Sokrates, der Grieche, hat gesagt, ich weiß, dass ich nichts weiß. Petrus hat gesagt, ich weiß, dass ich nichts kann. 3-mal hat er ihn verleugnet und dann nach der Auferstehung ging Petrus fischen, obschon Jesus zu ihm zuvor, 3 Jahre zuvor gesagt hat, dass er ihn zu einem Menschenfischer machen werde. Er ging wieder Fische fischen und er konnte nicht einmal das. Und einige Wochen später wurde er mit dem Heiligen Geist erfüllt, preist Gott, steht auf und erklärt, dass die Brüder nicht betrunken sind und 1000 bekehren sich. Und wisst ihr, was die Erklärung ist für das? Petrus hat erkannt, das hat mit mir überhaupt nichts zu tun. Das ist Christus alleine. Und darum sagt Petrus auch in unserem heutigen Text, als die ganze Menge aufgeregt zu ihm kommt, ihr Männer von Israel, weshalb verwundert ihr euch? Weshalb blickt ihr auf uns, als hätten wir durch eigene Kraft oder Frömmigkeit bewirkt, dass dieser umhergeht? Petrus sagt, gratuliert nicht mir, es hat nichts mit mir zu tun. Es ist der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, der Gott unserer Väter, der Jesus auferweckt hat. Und er hat es getan. Ich weiß, was ich bin. Ein Versager, eine Nullnummer. Aber ich weiß auch, wer Jesus Christus ist, nämlich der Fürst des Lebens, sagt er im Vers 15. Geistliche Tiefe erkennen wir nicht an der exakten Theologie. Geistliche Tiefe erkennen wir daran, wie abhängig wir von Jesus leben. Das ist geistliche Tiefe. Frage an dich, lebst du in dieser Abhängigkeit? Und diese Erkenntnis kommt nicht durch Theorie, sondern sie entsteht meistens daraus, wenn wir total versagen. Dann erkennen wir, ich brauche Jesus. Ich war und bin oftmals ein Versager. Ich bin einer, der oft mit Eifer wie Petrus losgesportet ist und auch jetzt noch sporte. Aber vor Jahren ist mir ein Satz aus einem Referat tief ins Herzen gedrungen und er ist mir kürzlich in der Andacht wieder aufgetaucht. Es ging dabei um 3 folgende Thesen. Der erste Punkt war, er sagte, Christsein ist nicht leicht. Und da konnte ich wirklich zustimmend sagen, jawohl, also das stimmt. Aber dann kam der zweite Punkt und hier sagte er, Christsein ist nicht schwer. Er dachte, ja, du hast ja keine Ahnung. Ha? Und dann kam der dritte Punkt. Christsein ist unmöglich. Und dieser Satz hat mir Hoffnung gegeben. Ich kann nicht Christ sein. Zwar hat mich dieser Satz am Anfang wirklich verwirrt, aber er hat mir Hoffnung gegeben, dass es etwas gibt, das ich noch nicht weiß. Und das, was ich nicht wusste dazumal, war, dass nicht ich mich bemühen musste, Christ zu sein, sondern es ist Christus, der in mir lebt und von dem ich abhängig bin in meinem Leben, Tag für Tag, jede Stunde, jede Sekunde. Und so versuche ich jetzt, jeden Tag aufzuzählen und zu sagen, Herr, Jesus, ich kann diesen Tag nicht leben. Ich kann keine ewigen Werte produzieren. Nur du kannst das. Hier, nimm dieses Stück Fleisch, diesen großen Mund. Tu, was du willst. Es ist nicht mein Tag, es ist dein Tag, abhängig von dir. Paulus beschrieb es so, ich lebe, aber nicht ich, sondern Christus, der in mir lebt. Zweite Frage an dich. Hast du dieses Geheimnis entdeckt für dich? Christus in uns? Die Hoffnung der Herrlichkeit? Paulus nennt es das Geheimnis. Oder ist dieses Geheimnis verstaubt in deinem Herzen? Und wie viel hat dieses Geheimnis mit deinem Leben heute zu tun? Petrus kannte dieses Geheimnis, diese Abhängigkeit. Und das hat er diesem gelähmten Bettler gegeben. Das, was ich habe, das gebe ich dir, Christus. Und das bringt mich zum letzten Teil. Petrus kannte nicht nur seine Abhängigkeit, sondern er kannte auch seine Gabe. Und das ist ein wichtiges Thema. Denn es ist auch für uns wirklich wichtig, dass wir unsere Gaben kennen, welche unser Vater im Himmel uns mit auf den Weg gegeben hat. Das führt mich zur dritten Frage. Wie begleiten dich deine Gaben auf deinem Weg? Oder spielen diese gar keine Rolle mehr? Und wenn, höchstens für deine persönlichen Angelegenheiten? Petrus auf jeden Fall kannte seine Gabe. Und er schaute dem Mann in die Augen und sagte, geh umher. Und der Mann wurde augenblicklich und übernatürlich durch ein Wunder geheilt. Und an dieser Stelle möchte ich einen kleinen Einschub für Ursi machen. Und zwar zu unserer Diskussion rund um das Thema Gabe Heilung. Die Gabe der Heilung. Wir lernen hier aus der Apostelgeschichte, dass Wunder und Zeichen zum apostolischen Amt gehört haben. Es stimmt nicht, dass in der Apostelgeschichte jeder Hans, Franz, Sepp Wunder vollbracht haben. Es war eine apostolische Funktion. Wenn wir das nicht beachten, entsteht Verwirrung über die Gabe der Heilung. Zum Beispiel lesen wir in Apostelgeschichte 2,43, es kam aber Furcht über alle Seelen und viele Wunder und Zeichen geschahen durch die Apostel. In Apostelgeschichte 5,12 heißt es, durch die Hände der Apostel aber geschahen viele Zeichen und Wunder unter dem Volk. Im 2. Korinther verteidigt sich Paulus, ich bin ein Apostel, denn ich habe Wunder getan. In Apostelgeschichte 5 lesen wir, dass sogar der Schatten von Petrus, ja, wenn der Schatten von Petrus auf dich fiel, dann warst du geheilt. Das war gewaltig. Am Mittag war nicht viel los, aber am Nachmittag wurden viele geheilt. Oder in Apostelgeschichte 19 lesen wir davon, wenn die Taschentücher von Paulus auf Kranke gelegt wurden, wurden diese geheilt. Wenn ich mein Taschentuch auf einen Gesunden lege, wird er krank. Und die Frage ist, wenn man das so durchliest, warum genügte nicht der Schatten eines Andersgläubigen, eines Normalgläubigen, warum nicht das Taschentuch irgendeines Christen? Nein, es waren die Apostel, die diese Gabe hatten. Es waren apostolische Gabe. Man muss aber dazu ganz sicher bemerken, dass es stimmt, dass es eine apostolische Gabe war, aber es gab schon auch einige andere, wie Stephanus und Philipp, das weiß ich auch, das waren ja keine Apostel. Und es gibt auch heute noch Leute, die diese Gabe haben. Ich glaube an Heilung, aber weniger daran, wie es heute teilweise praktiziert wird. Aber das ist nicht ganz der Punkt. Petrus erkannte die Gabe, die ihm Gott gegeben hat, und er wusste, dass er diesem Mann etwas geben kann. Das, was ich habe, das gebe ich dir. Nochmals an dich. Kennst du deine Gaben? Nutzt du diese auch? Und wenn ja, setzt du sie auch ein. Ich möchte dich, ja uns alle, uns heute neu anstoßen, darüber nachzudenken, was unsere Gaben sind und wo Gott uns auch mit diesen einsetzen möchte. Ich möchte dich einladen, heute oder im Laufe der nächsten Woche einmal einfach 5 bis 10 Minuten Zeit zu nehmen, auch diejenigen, die das schon gemacht haben, sich für sich hinzusetzen, vielleicht 3 Gaben aufzuschreiben, priorisiert in der entsprechenden Reihenfolge. Denn es ist wichtig, dass wir unsere Gaben kennen und uns diese auch immer wieder ins Gedächtnis rufen. Tue alles, wozu du gefragt wirst, wo du erfrischt wirst, das ist wahrscheinlich deine Gabe. Was dich auslaugt, ist wahrscheinlich nicht deine Gabe. Und so ist unser Ausschnitt heute aus der Apostelgeschichte 3, die Geschichte von 2 Bettlern und von 2 Empfängern. Petrus wurde zum Bettler und dadurch zum Empfänger. Er empfing den Heiligen Geist, nämlich Jesus selbst. Und darum konnte er einem anderen Bettler dasselbe geben, was er empfangen hat, nämlich Jesus selbst. Und das ist unsere Geschichte. Wir wollen Jesus den Menschen groß machen. Wir wollen Jesus zu Menschen bringen. Denn jeder, der bettelt, wird empfangen. Und das wunderbare, unbegreifliche Vorrecht, das wir als seine Kinder haben: Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Ich möchte noch beten. Herr, ich danke dir für diesen schönen Morgen. Danke, dass wir in deinem Namen zusammenkommen dürfen. Und ich möchte dich bitten, uns alle zu segnen und dass du uns zum Segen setzen möchtest. Ich bitte dich für jeden hier um die Erkenntnis, dass wir nur in der absoluten Abhängigkeit von dir frisch bleiben können, ein Segen sind, weil du ein Segen bist, in und durch uns. Vater, zeig uns auch, wo wir vielleicht aus dem Fleisch, aus eigener Kraft versuchen, dein Evangelium, deine Botschaft zu verkündigen und dabei müde und bitter werden. Und dass du uns bereitest, dass wir in erster Linie lernen, in deiner Abhängigkeit zu leben und zu lieben, so wie Petrus. Und dass wir dann sagen können, das, was wir haben, das geben wir euch, nämlich Christus. Nicht unsere Hingabe, nicht unser Bibelwissen, nicht unsere Erlebnisse, sondern unsere Abhängigkeit von dir. In der wollen wir leben und die wollen wir weitergeben. Herr, zeig uns auch unsere Gaben und hilf unserem Unglauben, wenn wir meinen, alles zu verstanden zu haben und unsere sogenannten Erkenntnisse nutzlos verstauben. Erneuere uns immer wieder mit deinem Geist und schenk uns Demut in deiner Abhängigkeit. Zeig uns immer wieder, wo und wie du uns begabt hast, denn du hast jeden anders begabt. Und dafür danke ich dir. Ich möchte diese Dinge alle im Namen Jesus Christus und in seiner Gnade beten und bitten. Dein Name sei gelobt. Amen.